Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen, kaufen von Visalo Immobilien. Mein Name ist Philipp Hildebrand. Ich bin Makler und Sachverständiger für Immobilienbewertung und verfüge über mehr als 18 Jahre Verkaufserfahrung. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das vielen Eigentümern gar nicht bewusst ist, aber enorme finanzielle Risiken mit sich bringen kann. Untreue durch die Hausverwaltung. Was darf eine Verwaltung eigentlich mit den Geldern der Eigentümer machen? Wo liegen die Grenzen? Und wie können sich die Eigentümer effektiv davor schützen, dass ihr Vermögen zweckentfremdet oder gar veruntreut wird? Dazu habe ich mir heute fachkundige Verstärkung geholt. Der erfahrene Rechtsanwalt Dr. Patrick Kühnemund von der Kanzlei Dr. Handke und Partner gibt uns tiefe Einblicke in die rechtlichen Hintergründe und ganz konkrete Tipps, wie du als Eigentümer frühzeitig erkennst, ob deine Hausverwaltung sauber arbeitet oder nicht. Wir klären unter anderem, was rechtlich unter Untreue fällt und ab wann es strafbar wird, welche Warnzeichen auf Missbrauch hindeuten können und wie du dich und deine Eigentümergemeinschaft durch gute Verträge, Transparenz und regelmäßige Kontrolle schützt. Also bleib dran, jetzt geht's ins Gespräch mit unserem Experten.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Hallo Patrick und schön, dass du heute hier bist. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
Hallo Philipp, ja, das tue ich gerne. Mein Name ist Patrick Kühnemund, ich bin Rechtsanwalt in Hamburg, einer von 11 Partnern einer mittelständischen Kanzlei hier im Hamburger Westen und beschäftige mich seit 25 Jahren unter anderem sehr speziell mit dem Wohnungseigentumsrecht.
Perfekt. Genau, darum geht es heute auch. Wir wollen mal aufklären, was da so alles schieflaufen kann, wie man sich davor schützen kann als Wohnungstypengemeinschaft, dass es nicht schiefläuft und ja, klären letztendlich auch die Frage, was man machen kann, wenn es schiefgelaufen ist.
Ja, gerne.
Dann starten wir vielleicht mit der ersten Frage. Was ist denn überhaupt eine WEG und welche Funktion hat sie?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage darüber, was so eine Wohnungseigentümergemeinschaft oder neudeutsch wird sie jetzt Gemeinschaft der Wohnungseigentümer genannt, eigentlich ist. Darüber haben sich die Geister lange gestritten. Seit der letzten Reform 2020 haben wir relativ Klarheit. Eigentlich können wir sagen, eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist eine juristische Person, also fast so etwas wie eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. Und der einzelne Eigentümer, der ja glaubt, er habe da etwas und sei ganz wichtig, der ist eigentlich nur sowas wie ein Mitgesellschafter und hat entsprechend auch nur die Rechte eines Mitgesellschafters. Das muss man immer im Blick behalten.
Okay, dann kommen wir gleich zum nächsten. Was ist denn die zentrale Aufgabe der Hausverwaltung in Bezug auf das Vermögen der Hausgemeinschaft oder Eigentümergemeinschaft?
Da kommt dieser Vergleich zur GmbH letztlich zum Tragen. Der Verwalter ist das, was bei einer GmbH zum Beispiel der Geschäftsführer ist. Und der Geschäftsführer oder der Verwalter letztlich der Gemeinschaft ist derjenige, der zuständig ist für das Konto, für die Führung des Kontos, für das Anlegen des Kontos, Überweisungen tätigen und Ähnliches. Da hat kein einzelner Miteigentümer irgendetwas zu suchen. Manchmal gibt es so die Vorstellung, man könnte ja vielleicht Überweisungen immer nur dann machen, wenn der Beirat zustimmt oder so. Aber so ist das nicht. Der Verwalter ist derjenige, der die Gemeinschaft nach außen repräsentiert und der letztlich alle Geschäfte für die Gemeinschaft macht.
Gibt es denn klare gesetzliche Vorgaben, wie Hausverwalter mit dem Geld der Eigentümer und mit den Rechten und Pflichten umgehen müssen?
Ja, das würden wir uns wünschen. Das Wohnungseigentumsgesetz ist aber tatsächlich nur ein ganz kurzes Gesetz. In einer eurer letzten Folgen hattet ihr mal einen Notar, der ein bisschen was darüber erzählt hat. Das ist in den 1950er Jahren mal so aus dem Boden gestampft worden. Das hat 49 Paragraphen, 10 davon braucht man nicht, also knapp 39. Da steht nichts drin. Spannend ist das, was die Rechtsprechung daraus gemacht hat. Wer also Wohnungseigentumsrecht verstehen will, darf nicht ins Gesetz gucken. Da muss sich so ein Gesetzeskommentar kaufen und da dann umblättern und da liest man, was die Rechtsprechung daraus gemacht hat. Und ja, natürlich gibt es daraus abgeleitet Regeln, wie der Hausverwalter mit dem Geld umgehen muss. Nämlich, er muss so damit umgehen, wie man mit Geld umgeht, was einem nicht gehört. Das ist ja nicht sein eigenes Geld. Er hat eine Vermögensbetreuungspflicht. Er hat fremdes Geld, was er dort verwaltet. Und nur so darf er damit umgehen letztlich.
Alles klar. Da wir jetzt ja wissen, was eine Hausverwaltung darf, wollen wir uns vielleicht mal anschauen, was passiert, wenn sie diese Bedürfnisse überschreitet oder Befugnis überschreitet?
Ja, Da muss man immer ein paar Sachen auseinanderhalten. Nicht alles, was man nicht darf, ist gleich auch etwas, was strafrechtlich irgendwie relevant ist. Da ist immer so schnell der Begriff der Untreue im Raum. Das ist wirklich ein strafrechtlicher Fachbegriff. Wer also über fremdes Vermögen verfügen darf und diese Rechtsstellung vorsätzlich missbraucht und dadurch demjenigen, dessen Geld er da ausgibt, einen Nachteil zufügt, der macht sich der Untreue strafbar. In diesem Bereich gibt es aber natürlich, sagen wir, auch Grauzonen. Ja? Nicht alles, was ein Verwalter vielleicht falsch macht, macht er vorsätzlich. Nicht alles, was er vielleicht nicht darf, fügt der Gemeinschaft automatisch einen Nachteil oder einen Schaden zu, letztlich.
Okay. Und was sind denn so die typischen Formen von Fehlverhalten, die einem in der Praxis begegnen?
Der krasseste Fall ist wahrscheinlich der Verwalter, der bildlich gesprochen in die Kasse greift. Mhm. Ja, das habe ich im Laufe meiner Tätigkeit immer mal wieder erlebt. Das ist der Verwalter, der tatsächlich Geld abräumt und damit abhaut. So richtig klassischer Diebstahl, Betrug. Das haben wir vor, ich glaube, 15 Jahren mal, gab es einen größeren Hamburger Verwalter. Da waren plötzlich alle Erhaltungsrücklagen weg und der Verwalter war auch, ne, weg war er nicht, aber er hatte das Geld verbraten. Das ist Gott sei Dank selten, wirklich sehr selten. Aktuell haben wir ja einen Fall hier in Hamburg, der auch durch die Presse geht. Ein großer Hamburger Verwalter, die Firma Kallmeier und Nagel, die Gelder der von ihnen verwalteten Gemeinschaften in risikoreiche, nennen wir es mal, Anlagen investiert hat, ohne dazu ermächtigt gewesen zu sein. Und am Ende ist diese Firma, die Deutsche Rücklagen GmbH, die diese Anleihen begeben hat, jetzt auch insolvent, sodass die Frage ist, ob die Gemeinschaft da jemals Geld wieder sieht. Ja, da könnte man drüber nachdenken, ob das eine Untreue ist, denn dazu war der Verwalter eventuell nicht ermächtigt und jetzt hat die Gemeinschaft einen großen Schaden. Das ist also so ein aktueller Fall, wo der Verwalter nichts in die eigene Tasche gewirtschaftet hat, aber Gelder in einem Rahmen verwendet hat, wie er es nicht durfte, was dann zu Schäden geführt hat. Höchstwahrscheinlich, bleibt abzuwarten im Einzelnen. So, und die andere Form von Fehlverhalten, die aber letztlich nicht im strafbaren Bereich liegt, ist das, ich nenne es immer das Anknabbern der Erhaltungsrücklage. Ja, die Gemeinschaft hat ja einmal ihr Wirtschaftsgeld und das, was sie spart. So und wie jeder vernünftiger Mensch sollte man das, was man spart, eigentlich nicht nehmen, um die täglichen Ausgaben abzudecken. Manchmal ist das am Anfang des Jahres aber nötig, weil das Vermögen der Gemeinschaft, das ja erst über die Monate gezahlt wird, über die Hausgelder noch nicht reicht, um die ganzen Versicherungsprämien zu zahlen. Dann kommt auch mal ein Verwalter daher und sagt, na, dann nehme ich eben mal was aus der Erhaltungsrücklage oder aus der Instandhaltungsrücklage und decke diesen Liquiditätsengpass. Das ist in der Regel nicht strafbar, aber so richtig zulässig ohne Beschluss ist es auch nicht.
Okay, das heißt, das muss man schon differenzieren zwischen den verschiedenen Arten von Fehlverhalten. Die von dir eben beschriebenen sind teilweise strafrechtlich relevant und dann haben wir welche, die vielleicht auch gelebte Praxis sind, um das Ganze auch für die Eigentümer entspannter zu machen, dass man die Instandhaltungsrücklage einmal kurz anknabbert und es danach wieder auffüllt.
Ja, nehmen wir mal das Anknabbern der Instandhaltungsrücklage, wenn der Verwalter das ganz formal sauber machen würde, würde er im Januar gucken, würde sagen, ich muss die Versicherungsprämien zahlen, dafür reicht das liquide Vermögen nicht. Ich muss also eine außerordentliche Versammlung einberufen mit einer Einladungsfrist von 3 Wochen. Dann muss ich eine Sonderumlage beschließen, die muss ich dann vereinnahmen und dann habe ich das Geld, um die Versicherungen zu bezahlen. Wenn das vernünftig läuft, hat der Verwalter da auch einen Beschluss, der ihm das erlaubt. Das kann die Gemeinschaft ihm ja gestatten, kann sagen, am Anfang des Jahres kannst du das aus der Erhaltungsrücklage nehmen, wenn du es dann von den laufenden Wohngeldern im Laufe des Jahres wieder zurückführst. Manchmal gibt es diese Beschlüsse nicht, ja, und dann ist das ein Bereich irgendwo in der Grauzone.
Wo es trotzdem gemacht wird und dann...
Ja.
Okay. Also macht es da so gesehen Sinn, dass man sich einmal klar wird, will man das?
Genau.
Und dann sollte man das auch explizit erlauben. Und
die Gemeinschaft ist ja, was das angeht, letztlich diejenige, die dem Verwalter durchaus vorgibt, was er darf oder was er nicht darf. Wir haben vorhin gesagt, der Verwalter handelt, aber er darf letztlich nur das, was die Gemeinschaft ihm per Beschluss gestattet. Und da kann sie eine Menge gestatten.
Okay. Was sind denn so typische Warnsignale, dass eine Hausverwaltung möglicherweise nicht sauber arbeitet? Gerade jetzt in den Bereichen, wo es vielleicht etwas problematischer ist.
Ja. ungewöhnliche Geldbewegungen, größere Geldbewegungen, Einzahlungen und Auszahlungen, die nicht erklärlich sind. Also aus der Praxis habe ich das auch schon erlebt, der Verwalter, der irgendwo mal 5.000 Euro entnommen hat und nach einem Vierteljahr kamen die 5.000 Euro wieder. Das kann gewesen sein, was in dem Fall, den ich hatte, dass er gesagt hat, ja, die andere Gemeinschaft, die ich verwaltet habe, die hatte da gerade einen Liquiditätsengpass und dann habe ich das mal hin und her gebucht. Das darf er natürlich nicht, das ist Untreue. Oder noch schlimmer ist es eben, wenn er das Geld für sich nimmt und es nicht wieder einlegt. Ja, das, übrigens vielleicht in dem Kontext ein kleines Anekdötchen, wenn der Verwalter 5.000 Euro entnimmt, um damit eine Kreuzfahrt zu machen und er bucht das in die Jahresabrechnung ein, Entnahme 5.000 Euro, Kreuzfahrtverwalter, dann ist die Jahresabrechnung nicht falsch. Die Jahresabrechnung ist richtig, denn die Jahresabrechnung muss ja das ganze Geld, die Einnahmen und Ausgaben zeigen. Das ist ein guter Verwalter, also die Jahresabrechnung hat er richtig gemacht, nur das Geld hätte er nicht nehmen dürfen. Also insofern, genau.
Okay, dann kommen wir ja zum nächsten Bereich, so gesehen. Der Schadensfall ist eingetreten. Was können Eigentümer tun? Und das geht ja meistens los, wenn es einen Verdacht gibt oder der Verdacht aufkommt, dass meine Hausverwaltung irgendwie nicht richtig mit meinem Geld der WEG richtig umgeht.
Genau. Wir kommen ja nachher auch nochmal zu der Frage, so was können die Eigentümer tun, damit es gar nicht dazu kommt. Aber in dem Kontext, irgendwann merkt irgendwer, dass etwas nicht stimmt, spätestens in der Jahresabrechnung und in der Belegprüfung dazu gucken sich die Beiräte oder die Eigentümer die Unterlagen an, sagen, da fehlt Geld, was ist denn da los? So, ne, muss man schauen, wer kann eigentlich in dem Moment in Aktion treten und dem Verwalter die Hammelbeine langziehen, auf gut Deutsch. Und das ist der Verwaltungsbeirat und der oder die Vorsitzende des Verwaltungsbeirates. Deswegen sollte jede Gemeinschaft wirklich sauber gewählt einen Beirat haben und auch bestimmen, wer der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Verwaltungsbeirates ist. Denn dieser Mensch ist rechtlich ermächtigt, die Wohnungseigentümergemeinschaft als juristische Person gegenüber dem Verwalter letztlich zu vertreten. Das heißt, in dem Moment, wo der Verdacht da ist, dass irgendwas schiefläuft, ist es der Verwaltungsbeirat mit seinem oder seiner Vorsitzenden, der oder die, wir lassen das Gendern jetzt mal, zum Anwalt geht und sagt, hier, wir sind der Beirat, ich bin der oder die Vorsitzende, wir haben folgenden Verdacht, wir beauftragen dich mal, alle weiteren Schritte in die Wege zu leiten. Und die weiteren Schritte können dann sein, eine außerordentliche Versammlung, die Beauftragung eines Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers zum Beispiel. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon erlebt. Ja, und die Frage ist dann, wenn der Verwalter nicht mitmacht, das gibt es ja auch, der meldet sich nicht mehr, der reagiert einfach nicht, der schreibt man Mails, dem schreibt man Briefe, ja, dem schreibt der Anwalt wichtige Briefe, ja, und sogar darauf reagiert der Schuft nicht. Ja, was macht man dann? Dann muss man ihn verklagen und natürlich dafür sorgen, dass er ganz, ganz schnell die Befugnis verliert, über das Geld weiter zu verfügen. Da bietet sich ja dann an zu überlegen, lässt sich das klären oder lässt sich das nicht klären? Und wenn es sich nicht klären lässt, dann muss ich den Verwalter mit sofortiger Wirkung abberufen. Dann muss ich sehen, dass ich einen neuen Verwalter bestelle. Und ich muss als Gemeinschaft auch überlegen, will ich eine Strafanzeige erstatten? Das ist meistens so der erste Reflex. Ja, der Verwalter ist ein Schuft, ja, muss die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Und dann denkt jeder, das ist wie im Freitagskrimi. So läuft es nicht und man muss sich überlegen, die Strafanzeige nützt der Gemeinschaft in dem Moment relativ wenig, denn sie bringt weder Geld noch kurzzeitige Ermittlungsergebnisse. Nicht? Aber Abberufen des Verwalters, Wahl eines neuen Verwalters und dann das ganze Sammelsurium, Prüfungen, Aufklärung und so weiter, Anwalt beauftragen, das muss dann laufen.
Okay. So, und jetzt kommen wir zum Punkt. Es ist vielleicht was schiefgelaufen, absichtlich oder unabsichtlich. Wer haftet denn am Ende? Haftet die Hausverwaltung? Kann auch die Eigentümergemeinschaft oder einzelne Organe der Eigentümergemeinschaft dafür haften?
Also wer Geld klaut oder beiseite schafft, der haftet. Das heißt, der Verwalter an sich, der haftet auf jeden Fall. Und wenn die Gemeinschaft Glück hat, dann funktioniert das auch mit der Haftpflichtversicherung des Verwalters. Wenn Sie einen Fall haben, wie wir ihn eben angesprochen hatten bei Kallmeier und Nagel, wo der Verwalter wohl Fehler gemacht hat und dafür auch haftet und am Ende viele, viele Gemeinschaften betroffen sind, dann ist so eine Deckungssumme der gesetzlichen Haftpflichtversicherung, Mindestdeckungssumme von 500.000 Euro, letztlich eine bessere Anzahlung. Also das hilft einem dann wahrscheinlich nicht so richtig weiter. Ein Mitverschulden der Eigentümergemeinschaft, nein, wenn der Verwalter vorsätzlich Mist macht, dann kommt das nicht in Betracht. Aber eine spannende Sache kann sein, und das muss man sich ganz genau angucken, der Beirat hat ja durchaus die Aufgabe, im Rahmen der Belegprüfungen, im Rahmen der Jahresabrechnung zu schauen, ob der Verwalter vernünftig und sauber gearbeitet hat. Und wenn der Beirat das nicht sorgfältig macht, verletzt auch der Beirat seine Pflichten. Und wenn das grob fahrlässig ist, dann haftet auch der Beirat gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft. Das kann also eine böse Falle für den Beirat werden.
Weshalb, der das tun wollte?
Genau, der das ja auch nur ehrenamtlich tut, der meistens auch nicht vom Fach ist. Ja. Ja, wo sitzt schon ein Buchhalter oder ein Steuerberater im Beirat? Meistens sind das doch normale Menschen wie du und ich. So, und deswegen sollte ein Verwaltungsbeirat immer, oder andersrum, sollte die Gemeinschaft für den Verwaltungsbeirat auch eine Haftpflichtversicherung abschließen. Und das kann sich dann wieder als Segen erweisen, wenn man Fälle hat, wie zum Beispiel jetzt hier bei Kallmeier und Nagel, wo man vielleicht dann sagt, hat der Beirat was falsch gemacht? Hat der das nicht gesehen? Und wenn ja, gibt es eine Versicherung für den Beirat? Dann kann die Gemeinschaft vielleicht auf dem Weg doch noch zu ihrem Geld kommen, auch wenn beim Verwalter und dessen Haftpflichtversicherung vielleicht am Ende nichts zu holen ist. Aber das ist natürlich auch menschlich eine schwierige Sache, weil das ist ein Beirat, das ist ein Mitglied aus der Wohnungseigentümergemeinschaft, die sich ehrenamtlich zur Verfügung gestellt hat. Und das muss man immer sehr moralisch auch sehr diffizil betrachten.
Da muss man erst die ethische Frage klären, bevor man die rechtliche Frage
oder genau, die das ist mein Nachbar, der wollte Gutes tun und hat vielleicht irgendwas übersehen. Will ich den jetzt dafür bluten
lassen? Und ich hätte es genauso übersehen, so gesehen.
So ist es.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt haben wir über den Fall gesprochen, wo das Kind in den Brunnen gefallen ist. Was kann ich denn tun, damit das nicht passiert? Also wie kann ich bereits bei der Auswahl zum Beispiel einer Hausverwaltung vermeiden, dass ich den Falschen auswähle? Hundertprozentige Sicherheit gibt es da wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hast du da ein paar Tipps für uns, was aus deiner Sicht relevante Merkmale sind.
Ja, wenn man nicht ins Esoterische abgleiten will, nicht die Glaskugel befragen, muss man ja sagen, man kann den Leuten ja nicht in den Kopf schauen. Auf der anderen Seite, wenn man ein etabliertes Verwaltungsunternehmen nimmt, das lange Jahre am Markt ist, das gute Bewertungen hat. Ich bin da mal vorsichtig mit diesen Bewertungen im Internet, aber wenn jemand da durchschnittliche Bewertungen über viele Jahre hat, heißt das ja, dass er eigentlich nicht so schlecht gearbeitet haben kann. Das ist schon mal etwas wert. Es gibt ja heute den sogenannten zertifizierten Verwalter. Darauf sollte man auch achten. Das sind Leute, die haben zumindest Ahnung, die haben einen Grundkurs in Wohnungseigentumsverwaltung gemacht sozusagen. So, aber auch natürlich auch ein kleiner Verwalter kann sauber und ordentlich arbeiten. Das ist dann manchmal auch eine Vertrauensfrage. Einen absoluten Schutz gibt es nicht. Vielleicht muss man dann immer noch sagen, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann kann es nicht wahr sein. Also wenn ich den Verwalter habe, der mir anbietet, für 9,50 Euro pro Einheit zu verwalten, dann muss ich mir überlegen, wie verdient er denn sonst sein Geld? Aber ansonsten.
Ja, klar. Ja. Also es muss ein plausibles Angebot sein.
Ja.
Ich muss auf die theoretische Qualifikation achten und sollte versuchen, irgendwie ihm Vertrauen schenken zu können.
Ja. Das vielleicht auch über eine Empfehlung, weil man den schon aus einer anderen Anlage kennt.
Die oder vielleicht schon länger betreut wird.
Ja, genau.
Und die sagt dann hier, das läuft seit 5 Jahren einwandfrei.
Wir haben ja viele Verwalter in Hamburg hier, die wirklich seit Jahrzehnten am Markt sind. Gut, wir haben auch viele jüngere, wobei das dünnt sich ja aus. Gerade jetzt, nachdem der zertifizierte Verwalter kam, sind viele Hobbyverwalter vom Markt gegangen. Ja, aber ein bisschen ist es auch eine Sache des Gefühls, was man da hat, des Vertrauens letztlich.
Okay. Welche Kontrollmechanismen sollte dann eine WEG regelmäßig einsetzen, um Missbrauch frühzeitig zu erkennen?
Also der Mindeststandard ist halt die Belegprüfung im Rahmen der Jahresabrechnung, die der Verwaltungsbeirat macht. Sauber kontrollieren, Geldbewegung, abgleichen mit den Belegen dazu. Hat das alles Hand und Fuß? Und gibt es zu den Zahlungen und zu den Belegen auch die entsprechenden Beschlüsse? Weil es nützt mir nichts, wenn da 7.000 Euro abgebucht sind für Gartenarbeiten, die aber nicht in der WEG stattgefunden haben, sondern im Haus des Verwalters. Also das muss man auch immer mal so ein bisschen hinterfragen. Ansonsten bietet sich an, das machen manche Gemeinschaften, dass man dem Verwaltungsbeirat oder einem Mitglied des Verwaltungsbeirates die Möglichkeit einräumt, die digital geführten Konten einzusehen. Sodass also auch unterjährig ein Mitglied der Gemeinschaft immer gucken kann, was tut sich da eigentlich auf unserem Konto und zumindest hellhörig werden würde, wenn da mal ein paar tausend Euro ohne konkreten Verwendungszweck oder erkennbaren Anlass wegbewegt werden. Das ist heute im Rahmen des digitalen Bankings ja absolut einfach und auch machbar. Das ist also so ein zusätzlicher Kontrollmechanismus. Was nicht heißt, und da muss man auch aufpassen, manch Eigentümer versteht das falsch und sagt, ja, also der Verwalter darf jetzt nichts überweisen, ohne dass wir hier noch gegenzeichnen. Ja, so kann kein Verwalter verwalten und es wird auch kein Verwalter tun, dann ist die Gemeinschaft den Verwalter ganz schnell los. Aber trotzdem, so Kontrolle im Hintergrund ist eine sinnvolle und denkbare mögliche Sache.
Okay, also das heißt, ein Mitglied lesenden Zugriff auf das Konto geben.
Genau,
ja. Der sollte nichts überweisen dürfen, weil das wäre nicht seine Aufgabe. Er soll nur gucken dürfen, vielleicht zum Export der Belege oder der Buchung machen, kann das abgleichen und dann den Verwalter ansprechen, was in den 5.000 Euro da hier passiert. Kannst du das kurz begründen? Dann gibt es ja meistens wahrscheinlich eine sinnvolle Erklärung und dann ist das Thema durch.
So ist das, genau.
Sind denn aus deiner Sicht regelmäßige externe Prüfungen sinnvoll, zum Beispiel durch einen Wirtschaftsprüfer oder durch den Verwaltungsbeirat?
Nein, weder sinnvoll noch geboten. Und ich glaube, das wird sich jeder vernünftige Verwalter auch verbieten und wird sagen, also entweder habt ihr Vertrauen und ihr kommt ja einmal im Jahr vorbei, guckt euch das an, könnt auch gerne zwischendurch aufs Konto gucken, aber ich will ja nicht in jedem Quartal einen Wirtschaftsprüfer sitzen haben. Wobei, wenn dem Verwalter das bezahlt wird, dann ist er schon. Hat er vielleicht auch kein Problem
damit. Das ist nur eine Frage der Motivation, sagst du.
Genau, ich habe Verwalter, die sagen, wenn ich bezahlt werde, mache ich alles. Also ja, da tanze ich auch im Baströckchen auf der Versammlung, aber es ist alles eine Frage des Preises. Aber man muss eben sehen, auch an der Stelle nochmal, verfügungsbefugt über das Konto ist der Verwalter. Das Gemeinschaftskonto, das Konto der WEG, läuft auf den Namen der WEG. Das war früher anders. Früher waren das sogenannte offene Treuhandkonten. Die liefen auf den Namen des Verwalters für die Wohnungseigentümergemeinschaft. Das ist heute anders, nachdem die Gemeinschaft rechtsfähig ist. Das Konto gehört der WEG. Kontoführungsbefugt ist der Verwalter wie ein Geschäftsführer einer GmbH und nicht etwa irgendein Beirat. Also das macht nach meiner Erfahrung auch eigentlich keine der Hamburger Banken mit, dass die sagen, ja, wir machen hier so doppelte Zeichnungsbefugnis und da muss immer noch ein Beirat, weil da sagt die Bank zu Recht, was weiß ich denn, wer hier Beirat ist und so.
Ja, stimmt. Also gut, gibt es denn noch irgendwas, was die Eigentümer nie aus der Hand geben sollten? Zum Beispiel alleinige Verfügungsgewalt über das Gemeinschaftskonto, das hast du ja natürlich schon so ein bisschen
negiert.
Geben
sie ja automatisch aus der Hand.
Sonst geht's nicht.
Der Verwalter verwaltet, der führt das Konto. Und ja, ich weiß, manchem Eigentümer missfällt das eben tatsächlich, aber so ist das. Das ist der Nachteil einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Mhm. Ja, da ist man nicht mehr Herr über das Geld.
Und muss ja auch sein, nicht mehr direkt, ne?
Genau, das Geld, was da liegt. Das gehört ja auch nicht dem einzelnen Eigentümer. Der kann auch nicht sagen, ich habe hier 10% der Miteigentumsanteile, 10% des Geldes gehören mir, sondern das gehört der Gemeinschaft, wie es der Gesellschaft oder der Aktiengesellschaft gehören würde. Und deswegen, das ist schon richtig, der Verwalter führt das Konto. Wenn man will, liest ein Verwaltungsbeiratsmitglied mit, aber sonst nicht.
Dann kommen wir zum Punkt Vertragsgestaltung und rechtliche Sicherheiten. Welche Klauseln oder Regelungen sind denn aus deiner Sicht in einem Verwaltervertrag unbedingt aufzunehmen?
Gegen Betrug, Untreue, Verbrechertum hilft keine vertragliche Regelung. Aber was man natürlich machen kann, ist, dass man im Verwaltervertrag oder in Beschlüssen einfach regelt, was der Verwalter darf, was er alleine darf und was er nicht darf. Das finden Sie auch in jedem Verwaltervertrag, dass es zum Beispiel heißt, der Verwalter darf bis zu 3.000 Euro Einzelmaßnahmen ohne Beschlussfassung freigeben. Und genauso gut könnte man sagen, ja, aber Überweisungen von über 10.000 Euro, ja, die muss der Verwalter bitte vorher mit dem Beirat abstimmen. Wobei, das muss man dann auch sauber formulieren. Mir hat ein Richter in ein Urteil geschrieben, was heißt denn abstimmen? Sitzen die da und heben die Hände? Da muss man sagen, hat er dem Verwaltungsbeirat anzuzeigen und der Verwaltungsbeirat kann innerhalb von 5 Tagen widersprechen. Macht er das nicht, darf der Verwalter überweisen. Sowas kann man zum Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob man da Verwalter finden wird, die darauf Lust haben und die das mitmachen. Ja? Das muss man ganz klar sagen. Die Verwalter, die ich kenne, würden sagen, Buttonfirlefanz machen wir gerne, kostet euch aber pro Einheit gleich 20 Euro mehr im Monat, weil den Aufwand, den müssen wir uns irgendwo bezahlen lassen.
Was ja auch so gesehen legitim ist, muss man einfach sagen, weil der Mehraufwand entsteht durch das Handling.
Ja.
Und das kriegt man nicht durch eine normale Pauschale abgedeckt. Ja. Und so gesehen muss man dann einfach sagen, ihr wollt mehr, ihr wollt nicht den Standardservice. Ist grundsätzlich kein Problem, aber dann müsst ihr auch mehr bezahlen als den Standardservice. Ja. Und wenn die Hausverwaltung sagt, ja, das ist es uns wert, dann sind alle glücklich. Ob das sinnvoll ist, ist eine andere Sache. Aber ja.
Das muss jede Gemeinschaft dann für sich entscheiden. Genau.
Genau. Und gibt es denn die Möglichkeit, eine Hausverwaltung bei grober Pflichtverletzung fristlos zu kündigen?
Ja. Also die gibt es auf jeden Fall. Wir sind ja seit der letzten Reform 2020, oder nicht, wir sind, da hat sich eine Menge geändert in dem Bereich. Die Gemeinschaft kann einen Verwalter jederzeit abberufen. Wir müssen aber unterscheiden zwischen dem Verwalteramt und dem Vertrag. Und als Verwalter kann die Gemeinschaft jederzeit dahergehen und sagen, Verwalter, wir mögen dich nicht mehr, wir wollen nicht mehr, dass du uns verwaltest, hör auf, wir berufen dich mit sofortiger Wirkung ab. Die andere Frage ist dann immer, wie lange wird der Verwalter noch aus seinem Vertrag bezahlt? Und wenn ich einen Grund für eine fristlose Abberufung habe, weil der Verwalter tatsächlich Geld veruntreut, entwendet hat, dann kann ich auch den Verwaltervertrag fristlos kündigen. Habe ich den Fall nicht, dann kann ich auch abberufen. Dann, ich kann auch den Vertrag kündigen, aber der Verwalter hat dann noch Anspruch auf maximal 6 Monate seines Verwalterentgeltes. Wenn der Vertrag also nicht vorher enden würde, müsste ich dem noch 6 Monate zahlen. Manche Gemeinschaft sagt auch, das ist uns wert. Ja, den Verwalter wollen wir aus bestimmten Gründen nicht mehr sehen. Zahlen wir ihn halt noch ein halbes Jahr. Hauptsache, wir haben 9. Das habe ich auch schon
gelernt. Aber muss ich dem bewusst sein, wenn man das aus freien Stücken einfach den Vertrag aufheben will, hebt das nicht zwangsläufig die Zahlungsverpflichtung auf?
Nein.
Genau, und das, also, wenn der Verwalter schlecht ist, aber man das vielleicht nicht in fristlose Kündigung münden kann, dann muss man den sauren Apfel beißen und sagen, ja, ich zahle das weiter.
Ja.
Ist ja wahrscheinlich so ein bisschen wie beim Fußball.
So ungefähr, ja genau. Ich stelle den Trainer frei, aber zahle den Trainer noch 2 Jahre.
Alles klar.
Das ist richtig, ja.
Wie sieht das dann mit Versicherung für Hausverwalter aus? Was ist da deine Empfehlung? Worauf sollte man achten oder gibt es da noch?
Also der Hausverwalter, der Wohnungseigentumsverwalter braucht, damit er seine Zulassung kriegt nach der Gewerbeordnung, eine Haftpflichtversicherung von mindestens 500.000 Euro.
Du hattest ja schon erwähnt, je nach Größe der WEGs, die er verwaltet, kann das recht schnell knapp werden, wenn wir natürlich davon reden, dass es ein großes Problem ist.
Genau, also wenn wir einen Fall haben wie bei Karl Mayer und Nagel, wo vielleicht mehrere Dutzend, das ist jetzt nur eine Vermutung, genau, das weiß ich natürlich auch nicht, Gemeinschaften betroffen sind, dann ist eine Versicherungssumme von 500.000 Euro, die sich auf alle aufteilt, eine bessere Anzahlung. Man kann als Gemeinschaft auch den Verwalter bitten, für diese Gemeinschaft eine extra Haftpflichtversicherung abzuschließen, die nur die Risiken dieser Verwaltung deckt, dieser Gemeinschaft deckt und meinetwegen auch höher ist als die 500.000 Euro. Nur das wird man dem Verwalter bezahlen müssen. Der wird sagen, klar, mache ich alles gerne, aber die Kosten dafür sind nicht durch mein Verwalterhonorar gedeckt. Wenn ihr die Prämie dafür mir erstattet, mache ich das gerne.
Und das wäre dann der Fall, wenn wir das hätten, eine große Hausverwaltung, müsste alle bezahlen oder müsste einen großen Betrag bezahlen, wird die Eigentümergemeinschaft besser gestellt, weil sie aus dieser direkten, einzelnen, separaten Haftpflichtversicherung quasi.
Das wäre eine Versicherung, die einfach nur zugunsten dieser Wohnungseigentümergemeinschaft X das Risiko deckt, dass der Verwalter irgendwann Murks macht. Kann man machen, ist eine Kostenfrage, ist sicherlich auch bei Beginn der Verwaltung eine Vertrauensfrage. Ja? Was macht der Verwalter, wenn man ihm gleich sagt, du, aber für den Fall, dass du Mist machst, möchte ich nicht. Und das ganz viel, weil wenn du Mist machst, machst du bestimmt auch ganz hohen Mist. Ah, schwierig, aber kann man machen, ja, natürlich. Wenn die Gemeinschaft gerade sagt, was ja heute nicht unüblich ist, wir haben ja 1-2 Millionen Erhaltungsrücklage, weil wir sparen, um in 5 Jahren Dachfassade und Balkone zu sanieren. Und wenn das Geld weg ist, das tut uns weh, dann kann man das extra versichern.
Ja. Muss man sich nur klar machen, ob man die Kosten dafür tragen kann und möchte.
Ja.
Denn man wird sie tragen müssen als WEG.
Das wird kein Verwalter auf eigene Rechnung machen, ja.
Was ist denn dein wichtigster Ratschlag für Wohnungseigentümer, um sich so gegen finanzielle Schäden durch die Hausverwaltung zu schützen?
Augen auf bei der Verwalterwahl, möglichst nur zertifizierte Verwalter nehmen, Verwalter, von denen man Gutes gehört hat, nicht den billigsten Verwalter nehmen, weil gute Verwaltung kostet letztlich auch Geld und wer gutes Geld verdient, ist nicht darauf angewiesen, das irgendwie und dann von den Konten zu klauen. Aber letztlich der zertifizierte Verwalter, der heute ja auch schon Pflicht ist, der sollte es sein. Und
mit der Preissache muss man ja vielleicht auch sagen, es geht ja auch um ein Wirtschaftsgut von einem selbst, das relativ hochpreisig ist. Mal in vielen Bereichen ist eine Eigentumswohnung auch das teuerste, was man so im Besitz hat. In vielen Familien oder in Paarsituationen. Wenn man dann natürlich versucht, bei der Verwaltung auf den Pfennig zu sparen oder auf den Pfennig zu schauen, ist das eventuell der falsche Ansatz, ne?
Ja, also da kann ich nur eine Lanze für die Verwalter brechen. Wenn Sie gucken, ein Verwalter hat 5, 6, 7 oder 8 angestellte Mitarbeiter, was das an Fixkosten ist. Und dann gibt es immer noch Eigentümer, die glauben, sie würden Verwalter finden, der für 23,50 Euro pro Einheit im Monat verwalten kann. Das funktioniert.
Mit bestenfalls 24/7 Service.
So ist das, genau. Nicht? Ja. Also ich habe viele Verwalter in meinem Portfolio, die zum Beispiel sagen, es waren mal 650, mittlerweile höre ich vermehrt auch höhere Beträge, unter meinetwegen 650 Euro im Monat fasse ich eine Einheit, eine Anlage nicht an. Und wenn das 3 Einheiten sind, dann zahlen die eben 200 etwas Euro pro Monat pro Einheit. Wenn es 10 ist, zahlen sie 65 und dann geht es irgendwann nach oben. Aber das ist der Sockelbetrag, den ich brauche, um überhaupt ein Konto für die anzulegen, um eine Versammlung pro Jahr zu machen und.
Dieses grundsätzlich administrative Paket ist eben genauso hoch bei 3 Gemeinschaft oder bei 3 Teilnehmern als auch bei 10. Ne? Das ist das, was du meinst. Ne?
So, und Verwaltungen machen qualitativ hochwertige Arbeit. Wohnungseigentumsverwalter sind gut ausgebildete Wohnungskaufleute, teilweise mit Zusatzqualifikation. Das kostet Geld und das sehen manche Eigentümer leider nicht. Und das tut mir dann immer in der Seele weh, wie neulich auf einer Versammlung ein Wohnungseigentumsverwalter sich dafür rechtfertigen musste, dass er seine Verwaltergebühr um 1 Euro pro Monat pro Einheit erhöhen wollte. Da war ich versucht aufzuspringen, zu sagen, hey, Lebenshaltungskostenindex ist um 20% gestiegen. Was wollt ihr, lieber Eigentümer? Gute Arbeit kostet gutes Geld. Und das ist, wie du sagst, der Verwalter verwaltet ja ein Wirtschaftsgut. Ich investiere Vertrauen in ihn. Ja, genau, viel Geld, meine Anlage. Das muss man auch vernünftig bezahlen. Dann kriegt man auch vernünftige Arbeit.
Ja, genau. Und würdest du denn aus deiner Sicht sagen, das Problem der Untreue wird in der Praxis größer oder ist das eher auf einem, vielleicht durch bessere Kontrollen, auf einem Rückgang?
Ja, also ich denke nicht, dass es größer geworden ist. Die großen Betrugsfälle oder den Fall wie Karl Mayer und Nagel jetzt, die hat es immer gegeben, die wird man auch nicht ausschließen können. Sie werden eher auffallen, weil die Beiräte vielleicht die Kontobewegungen im Griff haben oder im Blick haben und weil insgesamt, glaube ich, Eigentümer auch kritischer geworden sind mit zunehmender Digitalisierung. Aber nein, es ist nicht schlimmer geworden, im Gegenteil.
Also schafft Digitalisierung in dem Bereich mehr Transparenz und langfristig auch weniger, hoffentlich weniger von diesen Betrugsfällen. Aber natürlich hilft sie gegen einen gut geplanten Betrug wahrscheinlich eher wenig.
Genau, da hilft sie wenig.
Nicht kurzfristig.
Aber sie schafft natürlich Transparenz und wenn ein Verwalter jetzt betrügen würde wollen, wüsste er, dass es relativ schnell auffliegt und nicht erst bei der nächsten Belegprüfung, wenn er mit seinem Geld vielleicht in der Karibik schuldet. Das
Gibt es dann aus deiner Sicht noch irgendwelche Entwicklungen in der Gesetzgebung oder Rechtsprechung, die besonders interessant sind für Eigentümer?
Ja, das ist einmal die Möglichkeit, eben Dinge zu delegieren per Beschluss an die Verwaltung. Und es ist ein Thema, das mir jetzt so gerade einfällt, was momentan ganz hip ist, auch in der Diskussion unter den Juristen. Das ist die sogenannte modulare Verwaltung. Mhm. Es gibt einen Anbieter von Wohnungseigentumsverwaltung, der sagt, wir machen Folgendes. Ihr seid eine kleine Gemeinschaft, ihr wählt einen Eigentümer als Verwalter, der muss aber gar nichts selber machen, weil alles, was eigentlich anfällt, das machen wir für den. Der darf uns einen Auftrag erteilen, wir führen das Konto, wir berufen ein, wir machen und so weiter. Und da kann man eben verschiedene Module rauswählen. Das ist auch eine Gemeinschaft, sagt, oh, wir machen hier, macht unser Eigentümer X vor Ort, der macht auch die Verwaltung, die Versammlung und so weiter, aber das Konto führen, das soll er nicht selber. Das macht dann dieser modulare Verwalter. Das ist eine große Diskussion, ob das zulässig ist oder nicht. Ist aber ein Geschäftsmodell, was gerade kommt und vielleicht für kleinere Gemeinschaften, die ja auch gar keinen richtigen Verwalter mehr finden heute wegen dieser Kostenproblematik, eine interessante Alternative sein kann.
Okay. Ja, dann vielen Dank, Patrick, für deine Zeit.
Gerne, Philipp.
War mir eine Freude. Wir verlinken dich und deine Kanzlei in den Shownotes. Das heißt, wenn jemand ein Problem hat oder Fragen hat rund um das Thema Wohnungseigentumsrecht, kann er sich gerne an dich wenden.
Kann er sich gerne an mich wenden, ja. Stehen wir zur Verfügung.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.
Danke, gleichfalls. Tschüss.
Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest aus dem Gespräch wichtige Impulse mitnehmen. Untreue in der Hausverwaltung ist ein Thema, über das man als Eigentümer Bescheid wissen sollte. Gerade wenn man langfristig plant oder über einen Verkauf nachdenkt. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest und Wert auf einen professionellen, stressfreien Ablauf legst, unterstützen wir dich von Anfang an. Mit über 18 Jahren Verkaufserfahrung wissen wir, worauf es ankommt. Von der realistischen Wertermittlung bis zum erfolgreichen Abschluss mit dem richtigen Käufer. Für Immobilien in Hamburg und Schleswig-Holstein bieten wir dir sogar eine kostenfreie Immobilienbewertung an, damit du weißt, wo du stehst. Melde dich einfach unter 04101 854 5454 oder schreibe uns an info@visalo-immobilien.de. Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen. Danke, dass du heute dabei warst. Und nicht vergessen, jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen, kaufen. Abonnier den Podcast und empfehle uns gerne weiter.